Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. In Europa geht es vielen Menschen immer schlechter. Aus Protest gehen viele von ihnen heute nicht zur Arbeit. Der Bundesrat will die Arbeitslosenversicherung sanieren. Wer sehr viel verdient, soll künftig mehr einzahlen. Die EU-Kommission schlägt eine Frauenquote für Unternehmen vor. Bei gleicher Qualifikation sollen sie Frauen anstellen. Tagesgespräch heute: Privatsphäre, was ist das? Eine Minikamera stellt neu ihr Leben ins Netz. Live-Logging heißt das. Ein Jux für Freaks oder eine Gefahr für uns alle? Antworten um eins. Im Studio heute Mittag sind Simon Loy und Jonathan Fisch mit den Nachrichten.
In Portugal und Spanien fallen hunderte Flüge aus, in Belgien stehen die Züge still. Das sind die Auswirkungen des EU-weiten Streiks, zu dem der Europäische Gewerkschaftsbund aufgerufen hat. Mit dem Protest demonstrieren die Angestellten gegen die Sparpolitik ihrer Regierungen. Auch in Griechenland und in Italien wollen viele Angestellte ihre Arbeit vorübergehend niederlegen. An verschiedenen Orten kam es bereits zu Auseinandersetzungen. In Spanien wurden mehrere Personen festgenommen, wie die Behörden mitteilten. Es gab auch Verletzte. Der Streik betrifft auch den Flugverkehr mit der Schweiz, wie Michael Stief vom Flughafen Zürich sagt.
Wegen den Streiks in Südeuropa sind heute Flüge von Zürich nach Barcelona, Madrid, Valencia und Lissabon annulliert worden. Es handelt sich hier insgesamt um 18 Flüge und die Fluggesellschaften Swiss, Iberia und TAP sind hier betroffen.
Auch in Basel und Genf mussten Flüge annulliert werden. Großverdiener sollen auf ihrem gesamten Verdienst Beiträge in die Arbeitslosenversicherung einzahlen. Auch auf dem Teil des Lohnes, der über 315.000 Franken liegt. Der Bundesrat hat die Vernehmlassung zu diesem Solidaritätsprozent für Großverdiener eröffnet. Verlangt hatte die Anpassung das Parlament. Es will so erreichen, dass die Arbeitslosenversicherung ihre Schulden schneller abbauen kann. Der Bund regelt die Wehrpflichtersatzabgabe auf den 1. Januar neu. Bisher waren von dieser Abgabe nur Männer befreit, wenn eine erhebliche medizinische Behinderung vorlag. Alle anderen Männer mit einer leichteren medizinischen Behinderung blieben ersatzpflichtig. Nach Ansicht des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte verletzt die Schweiz damit das Diskriminierungsverbot. Die neue Lösung des VBS sieht vor, Dienstwillige ohne erhebliche Behinderung können nun eingeschränkt Militärdienst leisten und müssen so keine Abgabe mehr bezahlen. Zigaretten in der Schweiz werden wieder teurer, und zwar durchschnittlich 10 Rappen pro Päckchen. Der Bundesrat wird die Steuern auf Tabakfabrikate erhöhen, das hat er jetzt entschieden. Pro Jahr soll das 50 Millionen Franken mehr einbringen. Gelten soll die Erhöhung ab April 2013. Die Pläne der Landesregierung für höhere Tabaksteuern sind seit Ende Oktober bekannt. Die EU-Kommission will große Unternehmen dazu verpflichten, in ihren Verwaltungsräten eine Frauenquote einzuführen. Ein entsprechendes Gesetz würde rund 5.000 börsenkotierte Unternehmen betreffen. Dort müssten 40% der Verwaltungsratsposten mit Frauen besetzt sein. Firmen, die sich nicht daran halten, sollen bestraft werden. Dem Vorschlag der EU-Kommission müssen noch das Europaparlament und der EU-Ministerrat zustimmen. Einige Staaten, unter anderem Deutschland, haben sich bereits gegen eine gesetzliche Frauenquote ausgesprochen. Das Anti-Folter-Komitee des Europarats erhebt schwere Vorwürfe gegen die Ukraine. Es prangert die Haftbedingungen an. Zum Teil seien die Zellen hoffnungslos überfüllt und die hygienischen Zustände seien verheerend. Das Komitee hatte die Ukraine im letzten November und Dezember besucht und nun einen Bericht veröffentlicht. Das Komitee kritisierte auch die Polizei. Sie foltere Festgenommene. Diese hätten von Elektroschocks, Erstickungsversuchen und Todesdrohungen berichtet. Bei einer Serie von Bombenanschlägen sind in Irak mindestens 14 Menschen getötet worden. Es gebe außerdem Dutzende Verletzte, teilten die Behörden mit. Den größten Anschlag hat es in der Stadt Kirkuk gegeben, im Norden des Landes, wie die Nachrichtenagentur Reuters meldet. Auch in der Hauptstadt Bagdad wurden Autobomben gezündet. Ende Oktober waren bei einer Anschlagsserie in Irak 30 Menschen getötet und mehr als 80 verletzt worden. Der japanische Autokonzern Toyota ruft wegen technischer Mängel erneut Autos zurück. Diesmal geht es weltweit um fast 3 Millionen Fahrzeuge von 13 verschiedenen Modellen, wie das Unternehmen mitteilt. Fast die Hälfte betrifft in Japan zugelassene Fahrzeuge. Als Grund werden Probleme mit der Lenkung und beim Hybridauto Prius mit der Wasserpumpe angegeben. Erst kürzlich hatte Toyota mehr als 7 Millionen Autos zurückrufen müssen. Damals ging es um die elektrischen Fensterheber, die nicht richtig funktionierten.
12.36 Uhr. Wir schalten gleich nach Portugal, Griechenland und Brüssel. Im Fokus die europaweiten Proteste. Wir fragen, was ist wo los und fällt den Regierungen denn nichts ein, außer sparen? Dann Millionäre können das verkraften, sagt der Bundesrat. Sie sollen mithelfen, die Arbeitslosenversicherung zu entschulden. Vor der Abstimmung zum Tierseuchengesetz die Angst der Bäuerin Anita Wick vor einem Impfzwang.
Also ich fühle mich dann so zwangsbetreut, oder?
Und die Replik darauf vom obersten Tierarzt des Bundes von Hans Wies.
Das Ziel der Revision ist überhaupt nicht, irgendwie mehr impfen zu wollen.
Schließlich Frankreich. Außenpolitik à la Sarkozy macht Hollande. Warum jetzt Börse und Wetter?
Die Daten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.705 Punkten, minus 0,3%. Der Euro wird zu 1.2039 gehandelt und der Dollar zu 94,48 Rappen. Das Wetter im Norden liegt auch am Nachmittag, noch vielerorts Hochnebel mit einer Obergrenze um 1000 Meter. Vor allem in der West- und Nordwestschweiz sowie an den Voralpen lockert sich der Nebel auf. In den Alpen und im Süden scheint die Sonne. Einzig im Südtessin hat es stellenweise hochnebelartige Wolkenfelder. Die Temperatur reicht unter dem Nebel 8 Grad, an der Sonne gibt es 10 bis 14 Grad. Am Donnerstag und Freitag liegt über dem Mittelland weiterhin Hochnebel bei 8 Grad. Der Nebel lockert sich vor allem am Freitag an vielen Orten auf. In den Alpen und im Süden bleibt es sonnig und mild bei 14 Grad.
Und Sie hören die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Europaweit wird gespart bis an die Schmerzgrenze. Für den Europäischen Gewerkschaftsbund weit über diese Schmerzgrenze hinaus. Und europaweit wird also gegen das große Sparen protestiert und gestreikt. Wir blicken nach Portugal und Griechenland, wo das Sparen besonders wehtut.
Unter dem Boden begann Portugals Generalstreik schon gestern Nacht. Die letzte U-Bahn verkehrte kurz nach 11, dann war Schluss. Heute verriegeln schwere Gittertore die Zugänge zu Lissabons Metrostationen. Das allein erklärt schon, warum Portugals Hauptstadt heute Morgen ruhiger war als sonst. Zehntausende von Menschen drängen sich täglich in die Untergrundbahnen. Heute ist ihnen dieser Weg versperrt. Busse verkehren nur unregelmäßig und in sehr geringer Zahl. Die Fähren auf dem Tejo bleiben im Hafen, die meisten Züge in den Bahnhöfen. Und wo der öffentliche Verkehr lahmgelegt ist, können auch jene nicht zur Arbeit, die hingehen möchten oder müssten. Ein kurzer Rundgang in Lissabon zeigt, dass das Land heute nicht ganz stillstehen wird. Aber die Streikbrecher sind keine Konterrevolutionäre. Eine Frau, die an der Haltestelle auf einen Bus wartete, vielleicht erst in 2 Stunden kommt, sagt, Streik sei ein Recht. Sie sei nicht gegen den Streik, aber sie nehme nicht daran teil. Warum, sagt sie nicht, aber ihr Grund ist nicht schwer zu erraten. Einen Tageslohn weniger zu haben, ist für viele schon sehr schmerzhaft. Die Möglichkeit, vielleicht auch gerade den Job zu verlieren, ist ein hohes Risiko und die Hoffnung, dass der Streik im Land irgendetwas bewegen wird, ist klein. Dennoch sind mehr Menschen heute bereit, auch laut aufzubegehren und sich zu wehren für ihre Rechte und ihre Würde. Die Demonstrationen werden häufiger. Die Kundgebungen am Abend werden zeigen, ob die Gewerkschaften wirklich mobilisieren können oder ob sie nur die Macht haben, das Land einen Tag lang zu blockieren. Martin Durrer, Lissabon.
Auch die Gewerkschaften in Griechenland nehmen am europaweiten Protesttag gegen die Spar- und Kürzungspolitik der europäischen Regierungen teil. Die 2 größten Gewerkschaftsdachverbände des Landes forderten die griechischen Arbeitnehmer auf, ab 12 Uhr Ortszeit ihre Arbeit niederzulegen. Mit einer Demonstration um 13 Uhr Ortszeit wollen die griechischen Gewerkschaften ein klares Signal gegen die Spardiktate der Troika setzen. Am Streik beteiligen sich unter anderem die Angestellten im öffentlichen Dienst, die Ärzte und Pfleger in öffentlichen Krankenhäusern, Postangestellte, Lehrer und Journalisten. Von einem Generalstreik kann aber in Griechenland heute nicht die Rede sein. Busse und Bahnen werden nicht bestreikt, die Geschäfte sind wie jeden Tag geöffnet und außer in der Athener Innenstadt, wo die heutige Demonstration stattfindet, bekommen die meisten Bürger nur wenig vom heutigen Aktionstag gegen die Sparpolitik mit. Nach dem Streikmarathon der vergangenen Woche, der das öffentliche Leben in vielen griechischen Städten mehrere Tage lahmlegte, scheinen also die heutigen Proteste eine eher symbolische Geste zu sein. Sie wollen vor allem zeigen, dass sich die griechischen Gewerkschaften den Protesten in anderen südeuropäischen Ländern anschließen. Und sie bringen den Wunsch zum Ausdruck, gemeinsam mit ihren Kollegen eine länderübergreifende Front gegen die Spar- und Kürzungspolitik der europäischen Regierungen zu bilden. Rhodothea Seralidou, Athen.
Wut, Ärger, Frust in Südeuropa, Urs-Bruder. Wie kommt das in Brüssel an bei der EU?
Natürlich beobachtet man das auch hier mit Sorge, aber auch mit einer gewissen Hilflosigkeit. Zwar denkt man über Maßnahmen zur Weiterbildung zum Beispiel oder Wiedereingliederung Arbeitsloser durchaus nach, doch die Effekte dieser Programme sind verglichen mit dem Ausmaß des Problems ziemlich klein. Letztlich hofft man, dass das Wachstum bald zurückkehrt und man nimmt die Demonstrationen und Streiks und sozialen Spannungen als Kollateralschaden der Spar- und Reformpolitik so lange in Kauf.
Die Gewerkschaften sagen es klipp und klar, spart uns nicht kaputt. Und die Gewerkschaften sind ja damit nicht allein. Auch viele Ökonomen halten die Sparpolitik für kontraproduktiv. Warum ändert Europa seine Politik trotzdem nicht?
Ich glaube, weil es nicht kann, selbst wenn es wollte. Der Euro ist eine Zwangsjacke für die Länder in Südeuropa. Ein Land, das über eine eigene Währung verfügt, kann sich verschulden und mit Ausgaben die Wirtschaft stützen. Die Euro-Länder aber haben die Hoheit über ihre Währung abgegeben. Das heißt, sie können bankrott gehen. Und das wiederum heißt, die Finanzmärkte werden in der Krise, vor allem gegenüber den schwachen Euro-Ländern, misstrauisch. Der einzige Weg, in der Währungsunion den Sparzwang auszuschalten, wären Transferzahlungen. Das heißt, die starken nordeuropäischen Länder müssten die Stützungsprogramme für Südeuropa finanzieren. Doch dazu fehlt der politische Wille und es fehlt in der EU auch der rechtliche Rahmen für so etwas.
Mit der Folge, dass Südeuropa weiterhin wird sparen müssen. Aber wenigstens Nordeuropa könnte ja die Ausgaben erhöhen, den Konsum ankurbeln und so die Nachfrage auch nach südeuropäischen Gütern fördern. Das passiert aber nicht. Im Gegenteil, auch in Nordeuropa wird gespart. Warum eigentlich?
Das ist richtig. Und wenn man sieht, dass jetzt sogar finanziell grundsolide Länder wie zum Beispiel die Niederlande sparen, dann schütteln viele Ökonomen nur noch den Kopf. Ihre Analyse ist dann oft, dass hier der Glaube über die Vernunft gesiegt hat. Der Glaube also, dass wir später belohnt werden, wenn wir jetzt Buße tun, obwohl die wirtschaftliche Vernunft eigentlich das Gegenteil nahelegt. Ich vermute allerdings, dass auch hier mehr als Glaube am Werk ist, nämlich eine politische Überlegung. Denn was geschähe in Europa, wenn Nordeuropa die Krise mit Ausgaben überwinden würde und so seine Volkswirtschaft und seine Arbeitsplätze retten würde, während Südeuropa zum Sparen gezwungen wäre. Das wäre eine politisch sehr gefährliche Konstellation. Daran könnte die EU tatsächlich zerbrechen. Die Währungsunion zwingt also letztlich alle Länder zu einer gewissen Unité de Doctrine.
Und was, Urs-Bruder, wenn es so weitergeht, wenn Südeuropa noch weiter im Stillstand und Arbeitslosigkeit versinkt und auch Europa wieder in die Rezession rutscht?
Ich glaube, die ehrliche Antwort ist, das weiß niemand. Die verantwortlichen Politiker klammern sich seit Jahren an jedes Anzeichen dafür, dass die Spar- und Reformkur funktioniert und die Wende gelingen könnte. Gleichzeitig treffen regelmäßig düstere und noch düsterere Prognosen ein. Sicher scheint mir nur eines, in Europa läuft derzeit ein gigantisches soziales und wirtschaftliches Experiment mit offenem Ausgang.
Zürcher Rendezvous in 16 Minuten, 13 Uhr. Die Arbeitslosenversicherung ist massiv verschuldet. Deshalb will der Bundesrat jetzt Großverdiener stärker zur Kasse bitten. Sie sollen helfen, die Arbeitslosenkasse zu sanieren. Geraldine Eicher weiß, wie viel die zusätzlichen Abgaben bringen.
Eine dicke rote Zahl steht in der Rechnung der Arbeitslosenversicherung. 5,4 Milliarden Franken Schulden hatte sie Ende Oktober. Vor zwei Jahren wurden schon Entschuldungsmaßnahmen eingeleitet. Eine der Maßnahmen: auf Löhnen von 126.000 bis 315.000 Franken wird für die Arbeitslosenversicherung ein Solidaritätsprozent erhoben. Diese Obergrenze von 315.000 Franken soll nun gestrichen werden. Auch auf Lohnanteilen darüber soll das Solidaritätsprozent bezahlt werden müssen. Das Geld wird für den Schuldenabbau eingesetzt, so lange, bis die Arbeitslosenversicherung ein Reservepolster von 500 Millionen aufgebaut hat. Die zusätzlichen Abgaben sollen je zur Hälfte von den Arbeitgebern und Arbeitnehmern getragen werden. Für Valentin Vogt, Präsident des Arbeitgeberverbands, wird so kurz nach der letzten Gesetzesrevision die Solidarität überstrapaziert.
Zu unserer Sicht widerspricht dieser Entscheid dem Versicherungsprinzip der Arbeitslosenversicherung. Wir lehnen nach oben unbegrenzte Solidaritätsbeiträge in der Arbeitslosenversicherung ab.
Für den Bundesrat sind die zusätzlich zu zahlenden Beträge nicht gewaltig. Wenn jemand 400.000 Franken verdiene, müssten Arbeitgeber und Arbeitnehmer je 35 Franken pro Monat mehr bezahlen. Bei einem Millioneinkommen würde der Betrag auf 285 Franken steigen. Das sei volkswirtschaftlich gesehen gering, habe keine negativen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Aber es würde den Schuldenabbau beschleunigen. Jährlich könnten 90 Millionen Franken Schulden zusätzlich getilgt werden. Auch wenn das Solidaritätsprozent auf hohen Löhnen eingefordert werde, dauere die Sanierung der Arbeitslosenversicherung noch mehr als 10 Jahre, und das auch nur, wenn die Arbeitslosenquote nicht deutlich steige, sagte Bundesrat Johann Schneider-Ammann Ende September im Ständerat und warnte.
Wer weiß, was in den nächsten 10 Jahren wirtschaftlich auf uns zukommt. Mit anderen Worten, je schneller wir über die Deplafonierung solidarisch an dieser Entschuldung arbeiten, umso sicherer, umso besser steht die ALV dann da für diejenigen, die wirklich darauf angewiesen sind.
Die Anhörung zu dieser Arbeitslosengesetzrevision läuft bis Ende Januar. In den letzten Wochen haben verschiedene Betriebe einen hohen Stellenabbau angekündigt. Unter diesem Eindruck dürfte der Widerstand gegen das Solidaritätsprozent gering sein.
Die Abstimmung über das revidierte Tierseuchengesetz schien reine Formsache zu werden am 25. November. Im Parlament war die Vorlage seinerzeit völlig unbestritten. Doch in der Zwischenzeit hat sich starker Widerstand formiert. Die Gegner, vornehmlich die SVP und Bio-Organisationen, befürchten Zwangsimpfungen. Die Befürworter sprechen von bewusster Desinformation. Sascha Zürcher hat sich in der traditionell impfkritischen Ostschweiz bei einer Milchbäuerin umgehört.
Arneck, ein kleines Dorf in der Nähe von Gossau im Kanton St. Gallen. Hier bauert die Familie Wick. Unter dem Label «Integrierte Produktion» betreibt sie Milchwirtschaft. 45 Kühe stehen im Stall. Anita Wick schwingt die Heugabel und schaufelt ihren Tieren Futter in den Trog. Wenn sie auf das revidierte Tierseuchengesetz angesprochen wird, erwähnt sie als erstes Impfungen, die sie bei einem Jahr befürchtet.
Wir probieren unsere Tiere möglichst mit wenig Chemie gesund zu erhalten. Und dann ist es eigentlich schade, wenn dann einfach jemand kommt, der Bund oder so, und sagt, so, jetzt müssen wir alles mal durchimpfen. Also ich fühle mich dann so zwangsbetreut, oder?
Die SVP, das Bioforum Schweiz, BioSwiss und das Netzwerk Impfentscheid sind erklärte Gegner des Tierseuchengesetzes. Sie befürchten eine Machtkonzentration beim Bund und warnen vor einem Impfzwang für Bauern. Der Bund werde vermehrt Impfungen anordnen, wenn er die Stoffe zentral beschaffe, so wie es das revidierte Gesetz vorhat. Generell sehen die Gegner die Gefahr, dass natürliche Heilmittel durch Pharmaprodukte verdrängt werden. Diese Angst hat auch die Milchbäuerin Anita Wick aus Arneck, die, wenn immer möglich, auf alternative Heilmethoden setzt.
Wir wenden Homöopathie an, wir schauen, was wir machen können. Wir probieren natürlich möglichst viel schon im Vorfeld zu schauen, dass die Tiere gar nicht krank werden. Und das ist, da hat man sehr viel Spielraum. Also da kann man die Fütterung und dass es den Tieren wohl ist, ja, da hat man viele Gelegenheiten.
Die Befürworter stellen in den Vordergrund, dass Tierseuchen vor Grenzen nicht Halt machen. Wer gesunde Tiere haben wolle, müsse auf Prävention und Früherkennung von möglichen Krankheiten setzen. Dabei gehe es explizit nicht um Zwangsimpfungen, kontert der Direktor des Bundesamtes für Veterinärwesen, Hans Wies.
Das Thema Impfen ist gar kein Thema dieser Revision, weil Impfen allenfalls in ausgewählten Situationen überhaupt eine Strategie sein kann. Aber das Ziel der Revision ist überhaupt nicht, irgendwie mehr impfen zu wollen, sondern das Ziel ist eigentlich, die richtigen Präventionsmaßnahmen zu treffen, damit Tierseuchen in der Schweiz gar nicht auftreten.
Wenn das Gesetz angenommen wird, kann der Bund eine Impfstoffbank anlegen. Die Eigenverantwortung bleibe aber beim Tierhalter, so Wies weiter. Das Gesetz sieht keine neuen Regelungen bei Impfvorschriften vor. Für den Direktor des Bundesamtes für Veterinärwesen, Hans Wies, ist die Revision des Gesetzes wichtig für die Schweizer Landwirtschaft, damit die Bauern im Zeitalter der offenen Grenzen ihre Tiere schützen können.
Was heute in Asien aktuell ist, kann morgen in Europa sein. Und das bedeutet, dass man sich besser vorbereiten muss, auch auf neue Gefahren von Krankheiten, die bis heute in der Schweiz nie aufgetreten sind.
Auf dem Bauernhof in Arneck mistet Anita Wick den Stall aus und sinniert darüber, wie für sie das Leben als Bäuerin weitergeht, falls das Gesetz an der Urne durchkommen sollte.
Da lasse ich mich dann überraschen. Also wenn man vergleicht in der Vergangenheit, da war die Vogelgrippe und diverse Sachen. Bis jetzt wurde immer so schwarz gemalt und passiert ist ja doch nicht so viel.
Ist das Gesetz also ein unentbehrliches Mittel für die Eidgenossenschaft im Kampf gegen Tierseuchen oder ein Eingriff in die Freiheitsrechte und Eigenverantwortung von Tierhaltern? Die Meinungen gehen weit auseinander. Abgestimmt wird an der Urne am 25. November.
Das war ein Bericht von Sascha Zürcher. Seinen Bericht, wie auch alle anderen, die im Rendezvous gesendet werden, stellen wir für Sie ins Internet. Sie finden alles unter rendezvous.drs.ch. Neun vor eins. Kaum hat sich die syrische Opposition zu einem Bündnis zusammengeschlossen, hat Frankreich als erster westlicher Staat dieses Bündnis offiziell anerkannt, als einzigen Vertreter des syrischen Volkes. Ich fragte unseren Mitarbeiter Rudolf Balmer in Paris, warum preschte Frankreich da vor?
François Hollande ist da ganz im Stil und in der Methode seines Vorgängers Nicolas Sarkozy. Und man darf nicht vergessen, dass 2011 Frankreich damals die Revolutionen in Tunesien und Ägypten verpasst hatte. Nicolas Sarkozy wollte dann zeigen in Libyen, dass Frankreich natürlich zuvorderst an der Front steht, wenn es um den Kampf gegen Diktaturen geht. Jetzt hat François Hollande seine Bewährungsprobe in diesem Terrain mit Syrien.
Das heißt, der Sozialist Hollande, das habe ich richtig verstanden, der fährt die genau gleiche Außenpolitik wie sein Vorgänger Sarkozy.
Er hat eine sehr ähnliche Rhetorik. Er hat jetzt die syrische Koalition anerkannt, wie Sarkozy das vorher gemacht hat mit den Aufständischen in Libyen, wo er eine Vorprescherrolle gespielt hat. François Hollande schließt auch Waffenlieferungen nicht aus, obwohl er sich in seiner Antwort natürlich nicht auf Details hinauslassen will. Aber er sagt, dass diese neue Koalition natürlich auch die bereits befreiten Zonen dann regieren und kontrollieren solle und dafür den Schutz der Vereinten Nationen verdiene.
Wie sind die Reaktionen auf dieses Vorpreschen ausgefallen in Frankreich?
Natürlich sind die Franzosen sehr viel weniger interessiert an diesen außenpolitischen Themen. Sie wollten vor allem wissen, was ihr Präsident sagt zur wirtschaftlichen Situation. Die Aussichten sind nicht sehr rosig. Jeden Monat steigt die Arbeitslosigkeit. Jeden Tag fast gibt es Meldungen von Betriebsschließungen und Konkursen und natürlich kann ein Präsident in einem solchen Kontext nicht sehr populär sein. Die Wählerschaft hatte ja von ihm einen Wechsel erwartet und fragt sich nun, wo diese Änderungen und Verbesserungen geblieben sind.
Das heißt, der Sozialist Hollande hat mit seiner strengen Politik auch gegenüber den Sozialpartnern den Kredit bei vielen Wählerinnen und Wählern bereits verspielt.
Zumindest existiert eine Verunsicherung und auch eine wachsende Unzufriedenheit. Und François Hollande kann im Moment eigentlich nur um Geduld und Vertrauen bitten. Er kann auch sagen, dass Frankreichs Wettbewerbsfähigkeit ja nicht erst seit gestern in Rückstand geraten ist. Er hat jetzt tatsächlich die Sozialpartner aufgefordert, sie sollen zusammen einen historischen Kompromiss finden. Das Ziel wäre es, dass es für die Unternehmen mehr Flexibilität gibt und für die Beschäftigten mehr Arbeitsplatzsicherheit.
Wäre es denn in diesem Kontext nicht besser gewesen, einfach bei der Innenpolitik zu bleiben und nicht noch außenpolitisch sich zu äußern, eben im Zusammenhang mit Syrien?
Vielleicht gerade, weil die innenpolitische Situation schwierig und geradezu gravierend ernst ist, hatte Hollande natürlich alles Interesse zu zeigen, dass er es versteht, in der Welt und auch in Europa neue Akzente zu setzen. Er hat für sich beansprucht, der EU eine neue Orientierung gegeben zu haben mit dem Wachstumspakt im Juni, dann aber auch mit der Finanztransaktionssteuer oder der Bankenunion. Er beansprucht sehr energisch die Vaterschaft für diese Maßnahmen und möchte damit natürlich zeigen, dass er sehr aktiv ist und dass er keineswegs so sehr in der Defensive ist, wie man das in den Medien manchmal glaubt.
Das waren Einschätzungen von Rudolf Balmer in Paris. Der Parteitag der chinesischen Kommunisten ist nach einer Woche heute zu Ende gegangen. Er endete, wie er begonnen hatte, mit einem Schaulaufen der kommunistischen Partei in der großen Halle des Volkes und Abstimmungen ohne Gegenstimmen. Der personelle Umbau an der Spitze von Partei und Staat passiert nun hinter verschlossenen Türen. ARD-Korrespondentin Ruth Kirchner aus Peking.
Zum Abschluss ging es ganz sozialistisch zu. Die Militärkapelle spielte die Internationale. Vor dem Emblem von Hammer und Sichel stand die Parteielite und applaudierte. Der 18. Parteitag war zu Ende. In der Abschlusssitzung gab es wenig Überraschungen. Die 2300 Delegierten wählten ein neues Zentralkomitee, darunter Xi Jinping, den neuen, starken Mann Chinas, und Li Keqiang, der im März neuer Ministerpräsident werden soll. Unter den Neuen waren auch prominente Anwärter auf einen Platz im Ständigen Ausschuss, darunter sowohl Reformer wie auch Konservative. Doch wer letztlich in dieses Elitegremium aufgenommen wird, ist noch unklar. Trotzdem feierte der scheidende Parteichef Hu Jintao den Parteitag bereits als Erfolg. Wir sind überzeugt, dass alle Entscheidungen und Pläne dieses Parteitages von aktueller und weitreichender historischer Bedeutung sind und eine wichtige Rolle spielen werden bei der Entwicklung der großen Sache des Sozialismus chinesischer Prägung und beim neuen großen Projekt des Parteiaufbaus. Die Delegierten billigten unter anderem Änderungen der Parteiverfassung. Hu Jintaos Idee eines wissenschaftlichen Entwicklungskonzepts wurde prominenter als bisher in den Statuten verankert. Gemeint ist eine nachhaltige und ausgeglichene Entwicklung. Auch die Ökologie und die Öffnungspolitik der letzten 30 Jahre finden sich jetzt in der Parteiverfassung wieder. Geblieben ist die ideologische Sprache. Nur Reformen und Öffnung können China, den Sozialismus und den Marxismus weiterentwickeln, las ein Parteisprecher die Änderungen vor. Abgesegnet wurden die Statutenänderungen und die Berichte der Parteiführung per Handzeichen. Gegenstimmen? Keine. Enthaltungen? Keine, riefen die Wahlhelfer durch die Halle. Angenommen wurde alles mit 100%iger Einstimmigkeit. Zumindest bei der Wahl des Zentralkomitees soll es ein paar mehr Kandidaten als Plätze gegeben haben, doch fand diese unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Auch nach Abschluss des Kongresses wollten sich die Delegierten zu den Einzelheiten nicht äußern. Bis zum Schluss blieb in der großen Halle des Volkes daher vieles im Unklaren. Wirklich spannend wird es morgen, dann wird die neue, engste Führungsriege der Öffentlichkeit präsentiert. Dabei könnte es erste Hinweise geben, ob künftig die Konservativen oder die Liberalen in China das Sagen haben werden.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.